Eine deutsche Satire-Seite hat einmal vor Ostern folgenden Artikel herausgebracht. Mehrheit der Deutschen dankbar, dass Jesus für extra langes Wochenende gestorben ist. Und da stehen dann Sätze wie, sein Opfer war nicht umsonst. 97% aller Bundesbürger empfinden gegenüber Jesus, dem Sohn Gottes, tiefe Dankbarkeit, weil er vor nahezu 2000 Jahren dafür gestorben ist, dass die Menschen von heute ein extra langes Wochenende genießen können. Oder auch, bei den 3%, die die Feiertage nicht genießen, handelt es sich um die wenigen wirklich gläubigen Christen in Deutschland. Sie können die freien Tage nicht zur Erholung nutzen, weil sie sich die meiste Zeit in düsteren Gottesdiensten aufhalten werden. Der Verfasser des Artikels hat aber leider nicht recht. Ich glaube kaum, dass 97% aller Deutschen wissen, dass sie wegen Jesus Christus ein langes Wochenende haben. Ich glaube, in Wahrheit könnte es noch viel schlimmer um das Wissen von christlichen Feiertagen stehen, als dieser Artikel einer Satire-Seite, also uns das weismachen will. Das Ganze ist aber nichts anderes als Spott. Die christlichen Feiertage, ja auch wir Christen, selber werden immer wieder verspottet. Doch ich sage euch, kein Spott auf dieser Welt ist so schlimm wie das, was Jesus Christus an Karfreitag an Spott einstecken musste. Wann immer wir uns mal verspottet und beschämt fühlen, dürfen wir zu ihm gehen. Er weiß sicher, worum es geht. Er ist derjenige, wo sich definitiv in unsere Lage versetzen kann und uns dann auch Trost geben kann. Lasst uns nun mal in den Text von Lukas 23, die Verse 32 bis 42 eintauchen. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist. Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, »Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst!« Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht, »Dies ist der König der Juden!« Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, »Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest!« und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Volk spottet, die führenden Männer spotten, die Soldaten spotten und auch die Verbrecher neben ihm spotten. Jesus bekommt in dem Moment seiner Hinrichtung nichts als Spott. Und schon die Art, wie Jesus sterben musste, ist eine Verspottung seiner Person. Und der Tod am Kreuz, der ist äußerst grausam. Und normalerweise wurden auch nur Sklaven und Terroristen, also Menschen, die gegen das Römische Reich kämpften, gekreuzigt. Und auch stirbt man nicht an den Verletzungen der Nägel, die einen durch die Arme und durch die Beine getrieben werden, sondern Wikipedia schreibt dazu, der Tod durch Ersticken, Kreislaufkollaps oder Herzversagen trat bei nicht schon vorher geschwächten Menschen meist innerhalb von 3 Tagen ein. Ihm gingen Qualen wie Durst, Wundbrand und Verkrampfung der Atemmuskulatur voraus. Und das alles diente dazu, den Gekreuzigten zu verspotten. Natürlich sollte das Ganze auch abschreckend wirken, so dass möglichst niemand mehr auf die Idee kam, gegen die römische Besatzungsmacht sich zu erheben. Und dass Jesus auf diese ihm absolut unwürdige Weise umgebracht wurde, war einfach eine weitere Form des Spottes, der auf ihn losgelassen wurde. Und stellt euch mal vor, es findet eine Hinrichtung statt und da gibt es tatsächlich Schaulustige, die sich das ansehen wollen. Was sagt das über Menschen aus? Und für dieses Volk ist Jesus auf die Erde gekommen und für dieses Volk soll er nun sein Leben hingeben? Und dann gab es da noch die führenden Männer. Auch sie waren natürlich beim Kreuz anzutreffen und sie hatten nur Spott für Jesus übrig. Merken wir uns gleich mal, führende Männer sind nicht immer gute Vorbilder. Und sie fordern jetzt im Moment des Sterbens, dass Jesus sich doch selber retten kann, selber retten soll, wenn er denn kann. Natürlich waren auch Soldaten da, aber die waren nicht nur einfach Zuschauer, sie waren aktiv an der Kreuzigung beteiligt. Und die wussten genau, dass die Nägel, die sie Jesus in die Arme und Beine geschlagen hatten, die hielten absolut fest. Und deshalb spotteten sie mit den anderen und riefen ebenfalls, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Und dann verspotteten sie ihn noch, indem sie ein Schild mit der Inschrift »Dies ist der König der Juden« am Kreuz anbrachten. Und zum Schluss drang der Spott auf Jesus auch noch von links und von rechts auf ihn ein. Ja, die beiden verurteilten Verbrecher, die ebenfalls an dem Kreuz hingen, verspotteten Jesus auch. Und noch einmal müssen wir uns fragen, für diese Menschen ist Jesus auf die Erde gekommen und für diese Menschen soll er nun sein Leben hingeben? Schauen wir uns mal an, was wir denn so über diese 2 Verbrecher wissen oder annehmen können. Speziell ist es schon, dass in den anderen Evangelien, neben Lukas, beide Verbrecher Jesus verspotteten. Nur Lukas beschreibt, dass sich lediglich einer am Spott beteiligt. Und der andere, der setzt sich ja dann für Jesus ein. Haben wir es hier mit einem Gegensatz in der Bibel zu tun? Ich glaube nicht. Es kann nämlich gut sein, dass anfänglich beide gespottet haben und dann einer sich im Moment des nahenden Todes plötzlich bewusst wurde, dass er Jesus Unrecht tat. Und so kann es auch sein, dass zum Beispiel Matthäus von dem Moment berichtet, wo beide am Spotten sind, und Lukas dann von dem Moment, wo einer der beiden Einsicht zeigt. Wir wissen es nicht genauer und müssen es so stehen lassen. Wovon wir aber ausgehen dürfen, ist, dass es sich bei den beiden Verbrechern um Zeloten handelte. Generell wurden jüdische Eiferer, solche, die die Ehre Gottes ohne Rücksicht auf Freunde, Verwandte und das eigene Leben notfalls mit dem Schwert verteidigten, so genannt. Und in der Zeit von Jesus wurde aber eine jüdische Befreiungsbewegung auch so bezeichnet. Und diese Zeloten, die stellten sich gegen die römische Verwaltung Judäas und arbeiteten auf einen eigenen König hin. Und wir können weiter davon ausgehen, dass die beiden Gekreuzigten an einem Mord beteiligt waren. Und zwar zusammen mit Barabbas, von dem wir in Markus 15 lesen können, dass Pilatus diesen Mörder Barabbas statt Jesus auf die Bitte des Volkes hin freiließ. Und so steht in Markus 15, Vers 7, einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt worden war. Also, diese zwei Zeloten hingen nun rechts und links von Jesus, ebenfalls an einem Kreuz. Und so, wie es Lukas beschreibt, stimmt der eine ja sofort mit dem allgemeinen Spott mit ein. Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Wenn wir diesen Satz noch ein wenig genau anschauen, dann steckt da nicht einfach nur Hohn und Spott mit drin. Da können wir auch noch Enttäuschung und Verzweiflung heraushören. Enttäuschung, weil Jesus nicht der starke Erlöser der Juden ist, auf den die Zeloten natürlich auch ganz besonders gewartet haben, gehofft haben. Die Verzweiflung steckt in der Bitte, sie gleich mitzuretten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die beiden Verbrecher auch den gleichen langen Todeskampf kämpfen wie Jesus selber. Der andere Verbrecher meldet sich dann zu Wort und ermahnt den ersten. Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Es klingt, als ob im Angesicht des nahenden Todes die Erkenntnis aufkam, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Doch wie sollte man an Jesus glauben, wenn man von seiner eigenen Gerechtigkeit überzeugt ist? Der Schlüssel zu dieser Erkenntnis war das Einsehen der eigenen Schuld. Erst durch die Erkenntnis der eigenen Sünden kommt man zum wahren Glauben. Und genau das geschah bei diesem Verbrecher am Kreuz. So gibt er offen zu, dass sie für ihre Taten den Tod verdient haben. Aber ebenso offen bekennt er, dass Jesus Christus nichts Unrechtes getan hat. Und damit sagt dieser Zelot das Gleiche, was vorher eigentlich auch schon Pilatus und Herodes gesagt haben. Denn sowohl der römische Statthalter Pilatus, so als auch der halbjüdische Herodes sowie der jüdische Zelot bezeugen öffentlich die Unschuld von Jesus Christus. Und nach jüdischem Recht wäre das eigentlich ein Freispruch. Denn im 5. Buch Mose steht, auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist. Aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Doch Jesus hätte nicht nur nicht getötet werden dürfen, sondern dieser Verbrecher sagt sogar, dass Jesus kein Unrecht getan hat. Und das griechische Wort für Unrecht kann auch mit unziemlich, ungehörig, schlecht oder schlimm übersetzt werden. Das heißt, Jesus, der hat nichts Schlimmes, der hat nichts Schlechtes, nichts Unziemliches und ganz sicher keine Sünde getan. Und was jetzt kommt, empfinden viele Christen als ungerecht. Vielleicht getraut man sich nicht, das offen auszusprechen, aber bei vielen hinterlässt die Stelle doch ein komisches Bauchgefühl. So schreibt Lukas in den letzten zwei Versen dieses Abschnittes: Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Als erstes fällt gleich mal der große Glauben des Verbrechers auf. Er bittet Jesus, an ihn zu denken, wenn er in sein Reich kommt. Was für Einsichten hatte dieser Mann in seinen letzten Stunden, in seinen letzten Stunden des Lebens? Er erkennt, dass Jesus unschuldig ist und dass er selber aber seine Strafe wirklich verdient hat und dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dieser Sohn Gottes, der wird bald in seinem himmlischen Reich sein. Das hat er erkannt. Und aus dieser Erkenntnis heraus wendet er sich mit einer einzigen Bitte an Jesus. Und er glaubt, dass ihm sogar genug geholfen ist, wenn Jesus bloß an ihn denken wird. So ein riesiges Vertrauen. Und was macht Jesus? Der spricht ihm noch zu, dass er heute noch mit ihm zusammen im Paradies sein wird. Was für eine, ja, gigantische Zusage. Und wie ungerecht sie doch auch erscheinen mag. Ein verurteilter Mörder, der sich im ganzen Leben nicht um Jesus gekümmert hat, wendet sich in seinen letzten Stunden an Jesus. Und dieser spricht ihm Erlösung zu. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Ich meine, was ist mit uns, die wir uns schon unser ganzes Leben lang abmühen? Ist denn das gerecht? Ich sage euch, nein, das ist nicht gerecht. Aber das muss es auch nicht, denn Gerechtigkeit bringt uns nicht ins Paradies. Was wir hier erleben, ist reine, pure Gnade. Und das ist auch der Punkt. Nur durch Gnade können wir in den Himmel kommen. Und wer sich bei dieser Geschichte betrogen oder benachteiligt fühlt, der schaut nur auf Gerechtigkeit. Doch unsere Erlösung ist genauso ein Gnadengeschenk wie die Erlösung dieses Verbrechers am Kreuz. Gnade regiert. Und zwar auch noch in der dunkelsten Stunde im Leben von Jesus. Ich wurde auch schon gefragt, ist es denn wirklich nötig, sich schon in jungen Jahren zu bekehren? Es würde doch noch reichen, wenn ich alt und gebrechlich bin und vielleicht auf einem Sterbebett liege. Nun, diese Geschichte zeigt auf, dass tatsächlich Umkehr bis zur letzten Sekunde möglich ist. Aber es geht nicht alleine um die Umkehr. Es geht ja auch darum, sein Leben sinnvoll zu leben. Es geht um eine Beziehung zu Jesus. Vielleicht darf ich den Vergleich mit einer Ehe machen. Klar, es ist möglich, auch im hohen Alter, kurz vor dem eigenen Ableben, den Bund der Ehe einzugehen. Doch es geht ja nicht alleine darum, einmal geheiratet zu haben. Es geht darum, dass da Liebe im Spiel ist und dass man möglichst sein ganzes Leben mit dieser Person auch verbringen möchte. Und genau so ist es doch auch mit Jesus. Was für ein Privileg ist es doch, dass wir Jesus schon in jungen Jahren kennen dürfen, ihm unser Leben anvertrauen dürfen und dann viele tolle Jahre der Freundschaft, ja, eine Beziehung mit ihm haben. Ich würde sagen, lieber später als nie, sich Jesus zuwenden. Aber besser, man nutzt seine letzte Chance, als man lässt sie ungenutzt verstreichen. Aber besonders glücklich dürfen sich all jene fühlen, die diesen Schritt schon viel früher in ihrem Leben gemacht haben. Merkt ihr, wenn wir so auf dieses Gnadengeschenk schauen, dann geht es nicht mehr um Gerechtigkeit. Dann geht es um Gnade, um Beziehung, um die unendlich große Liebe von Gott. Dann müssen wir auch kein schlechtes Bauchgefühl mehr haben, wenn jemand seine letzte Chance nutzt. Nein, da dürfen wir uns ehrlich auch mitfreuen. Das ist es, was wir aus dieser Begegnung zwischen Jesus und dem Verbrecher am Kreuz mitnehmen dürfen. Jesus ist gnädig. Und die letzte Tat vor seinem Tod ist Gnade pur. Gnade regiert. Und was für eine Zusage an einem Tag wie Karfreitag, wo wir Christen eben manchmal nicht so recht wissen, müssen wir jetzt traurig sein? Sollen wir uns freuen? Drum finde ich eigentlich Good Friday, ich suppe. Es ist eigentlich ein guter Tag, weil trotz der Härte des Todes, dem Kampf, es ist etwas Gutes herausgeworden. Jesus liebte diese Menschen, diese Spötter. Verdient haben sie es nicht, aber seine Gnade, die macht es möglich. Und darum hat er sich nicht vom Kreuz befreit, sondern ist für uns alle gestorben. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du da am Kreuz für uns gestorben bist, dass du ja dieses Lied auf dich genommen hast, dass du deine große Liebe für uns bezeugst, weil du gestorben bist. Wir danken dir dafür, denn nur so dürfen wir auch zu dir kommen. Hast du uns von unseren Sünden befreit. Danke, Jesus, für die große Gnade und deine Liebe und deine Treue zu uns. Egal, was auch passiert und was wir vielleicht gemacht haben. Du vergibst uns. Du bist unser großer Retter. Amen.